Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren.
Podcast Nummer 24. Ihr hört wieder Timo Kracke, die Stimme hier im Podcast. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei der 24. Folge. Es gibt viele spannende Dinge zu berichten. Es ist einiges passiert. Der vergangene Genealogentag in Kassel. Das Kirchenbuchportal hat seine Beta-Phase gestartet und viele Dinge drumherum, die ich euch heute erzählen möchte. Und ja, wie üblich fangen wir an mit einer kleinen Runde News. Was war so los in den üblichen Medien? Was gibt's Spannendes zu berichten? Was fand ich spannend zu berichten? Danach gefolgt gibt's einen kleinen Rückblick von mir über den 66. Deutschen Genealogentag in Kassel, wo ich ja im Auftrag des Vereins für Computergenealogie einen Vortrag gehalten habe und natürlich auch ein bisschen am Stand gewesen bin und ja auch sehr, sehr viele Leute getroffen habe. Ja, dazu aber später mehr. Nach dem Rückblick vom Genealogentag gibt's dann noch das Interview vom 24. Podcast, in diesem Fall mit Dr. Tobias Herrmann vom Bundesarchiv. Gibt da ganz spannende Dinge zu berichten. Es geht um ja das Online-Portal vom Bundesarchiv, ein Sonderportal zum Ersten Weltkrieg, als auch die Online-Suche, um Inhalte im Bundesarchiv zu finden, also sich auf einen Besuch im Bundesarchiv vorzubereiten und teilweise vielleicht sogar schon auf der Internetseite fündig zu werden. Ja, also viele spannende Dinge dabei, die euch hoffentlich Spaß machen, dabei zuzuhören. Die Genealogie-News. Unglaublich, was diesen Monat so alles los war. Es gab einiges zu berichten, was ihr hoffentlich einigermaßen verfolgt habt, wenn ihr mir in den sozialen Netzwerken folgt, denn da poste ich ja immer sehr, sehr regelmäßig. Für die, die es verpasst haben, könnt ihr im Blog unter der Rubrik Genealogie Neuigkeiten alles nochmal nachlesen. Also es bleibt alles ja sozusagen archiviert, dass man es immer wieder mal nachblättern kann. Ja, einige spannende Dinge habe ich mir wie immer rausgepickt, auf die ich euch nochmal direkt hinweisen möchte oder was ich halt sehr, sehr interessant fand. Der Verein für Computergenealogie hat im DES, also in der Datenerfassungssystem, neue Verlustlisten zur Indexierung eingestellt. Ihr erinnert euch sicherlich aus dem letzten Monat, wo ich berichtet habe, dass die Verlustlisten vom Ersten Weltkrieg jetzt komplett erfasst sind und es gibt Neues zu berichten, und zwar die Verlustlisten Bayern von 1870 bis 1871 wurden dort jetzt eingestellt und ja befinden sich unter den vielzähligen Projekten, die es im DES zum Crowdsourcing erfassen dort jetzt zu bearbeiten gibt. Schaut mal vorbei, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch was Interessantes dabei. Ja, hinweisen möchte ich euch auch noch auf zwei Beiträge, die ich jetzt hier im Blog bei dergenealoge.de hatte. Das eine Thema, es geht um Pinterest. Wer das nicht kennt, ist im Endeffekt ein weiteres soziales Netzwerk, wo der Fokus ganz klar auf das Thema Bilder gelegt ist. Und daher kommt eigentlich auch diese Wortkombination von Pinterest. Zum einen von anpinnen, also pinnen an eine Pinnwand, und zum anderen von dem Interesse, also Interest. Diese Wortkombination ist ein sehr spannendes Netzwerk. Es ist irgendwie komplett anders als alle anderen, aber irgendwie hat es doch sehr viele, viele gleiche Elemente. Und ich persönlich nutze es halt einfach da, um ja mir Bilder zusammenzusuchen, Kollektionen zu bilden über familienforschungsrelevante Bilder, und die habe ich auch da in dem Blogpost entsprechend verlinkt. Also da könnt ihr mal gucken, was ich so gesammelt habe und ob das für euch vielleicht auch ein Thema wäre, da mal bei Pinterest selber vorbeizuschauen. Für diejenigen unter euch, die diesem Blog folgen oder dem Podcast folgen und eigentlich noch nicht so genau wissen, wie sie es vielleicht idealerweise machen sollen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also es gibt ja zum einen die Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren, dann gibt es die Möglichkeit, einen sogenannten RSS-Feed zu abonnieren, und wie das Ganze so funktioniert, was man mit welcher Methode machen kann Und warum ich persönlich vielleicht den RSS-Feed bevorzuge, habe ich mal versucht, in einem kleinen Blogartikel zusammenzufassen, den ich hier auch nochmal verlinkt habe, zum Thema RSS-Feeds und eben Möglichkeiten, dem Blog zu folgen oder auch anderen Medien zu folgen, wie Zeitungen, Zeitschriften oder anderen Blogs oder anderen Internetseiten. Da gibt es ganz spannende Möglichkeiten, wie man sich das selber ein bisschen bequemer machen kann und nicht jedes Mal selber auf die Seiten surfen muss, um zu erfahren, was es dort Neues gibt. Ich habe eine kleine Aktion gehabt zum Genealogentag in Kassel, die schimpfte sich, tausche Button gegen Selfie, war eigentlich ursprünglich so gedacht, dass ich habe ein paar Buttons gemacht zum Unpinnen, ihr kennt die, so kleine mit einer kleinen Nadel dran, ist dann eigentlich so gedacht worden, dass ich auf dem Genealogentag Leute treffe, wir machen ein kleines Selfie zusammen und im Austausch gibt es kleinen Button dazu. Ich habe auch einige verteilt, ich habe nachher auch einige verteilt ganz ohne Selfie, aber es ging ja auch nur um den Spaß zu haben. In meinem Blogpost zum Genealogentag könnt ihr dann entsprechend auch einige von diesen Selfies sehen und der ein oder andere Hörer ist auch mit dabei, also war eine ganz spaßige Geschichte. Zum Schluss der News möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ausholen, das Thema die Familienforscher. Wer bei mir regelmäßig im Blog liest, hat es vielleicht gesehen. Ich habe mit Freya Rosan, auch eine Familienforscherin hier bei mir ganz in der Nähe im Norden von Deutschland, haben wir ein Projekt gemacht oder wir haben es gestartet. Es ist ja nicht abgeschlossen in der Form. Es geht grundsätzlich darum, dass wir beide doch ein starkes Interesse daran haben, das Thema Familienforschung, Genealogie auch jungen Menschen näher zu bringen. Ob das nun im Kindergartenalter ist, ob das im Schulalter, also Grundschulalter oder Oberstufenalter ist oder Jugendliche im Allgemeinen, glauben wir, dass das, gut, man hört es ja auch an jeder Ecke, jeder Verein klagt so ein bisschen darüber, gut, wir haben viele ältere Familienforscher, es fehlt uns eigentlich so der gewisse Mix, es wäre schön, wenn sich da auch noch einige Jüngere dazu gesellen und es geht eigentlich grundsätzlich darum, junge Leute dafür zu interessieren, sich mit dem Thema Familienforschung, Genealogie zu beschäftigen und ich selber wollte halt gerne ein Projekt machen bei meiner Tochter hier an der Schule und ja, bin eigentlich kläglich gescheitert an dem Thema. Heißt, ich habe mich natürlich eingebracht, habe mit den Rektoren gesprochen und ähnliches. Leider ist es dann nicht wirklich dazu gekommen, beziehungsweise die Schule hat es als nicht sinnvoll angesehen, ein solches Projekt zu machen, woraufhin es dann eben gescheitert ist. Das war mehr oder weniger der Auslöser, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt, Mensch, vielleicht fehlt es einfach daran, an Informationen mal zusammenzustellen, was kann man denn eigentlich machen im Thema Genealogie und Kinder und Jugendliche? Wie kann man das Thema vermitteln? Was kann man vielleicht für Ausflüge machen? In welche Unterrichte kann man das einbinden und so weiter und so fort? Dementsprechend haben wir das Portal www.familienforscher.info gegründet und ja, sind angefangen haben, denke ich, schon einen relativ guten Start dahingehend gehabt. Heißt, wir haben eine Vielzahl an Informationen zusammengetragen und dort auf der Internetseite veröffentlicht und ja, hoffen natürlich auch, diesen entsprechend noch erweitern zu können und wollen an dieser Stelle ein Portal darstellen, um Lehrern, Erziehern, Eltern, Vereinen, wem auch immer, eine Möglichkeit zu geben und zu sagen, Mensch, ich hole mir einfach ein paar Ideen. Das ist mit Sicherheit nicht flächendeckend oder komplett an der Stelle, aber wir glauben, wir haben mit dem Portal einen guten Grundstock gelegt, dass man einfach mal eine Vorstellung hat, was kann man machen? Können Kinder zu Hause in der Familie mit ihren Großeltern machen, mit der eigenen Familie machen? Was kann man in der Schule machen? Was für Ausflüge? Also schaut einfach mal vorbei, www.familienforscher.info. Gebt uns kleine Rückmeldungen, gerne natürlich auch Tipps und Erweiterungen zu den bestehenden Informationen, die wir da schon haben. Und ja, wir hoffen mal, dass das Projekt gut anläuft und es sich vielleicht der ein oder andere findet, hier ein spannendes Projekt bei sich selber in der Schule oder ähnliches umzusetzen und wir ja auf die Dauer natürlich viel mehr junge Genealogen für unser Hobby interessieren können. Der 66. Deutsche Genealogentag in Kassel ist nun schon wieder eine Woche her. Für mich ein ganz spannendes Wochenende. Ihr wisst, ich mag solche Veranstaltungen. Ich mag es, andere Genealogen zu treffen, Leute zu treffen, die man sonst sehr häufig nur über E-Mail kennt oder über andere Ecken miteinander kommuniziert. Sehr spannende Geschichte. Der diesjährige Genealogentag fand in Kassel statt. Dort im Ständehaus, wer sich in Kassel auskennt, hat da sicherlich schon mal von gehört. Von der Location fand ich es persönlich nicht ganz optimal. Es war ein bisschen verschachtelt, die Räumlichkeiten, so dass vielleicht der ein oder andere Aussteller ein bisschen versteckt gewesen ist. Aber grundsätzlich habe ich, glaube ich, so was ich gehört habe, war es eigentlich ganz okay. Also dass keiner der Stände sich über Besuchermangel beklagen musste. Es wurde schlussendlich dann doch noch jeder gefunden. Es war aber eben nicht die klassische große Halle, wo man an jedem Stand automatisch dran vorbeischlendert. Die Veranstaltung an sich hatte gut 230 vorab gebuchte Plätze plus das, was vielleicht noch an Tagesgästen dazugekommen ist. Als der Genealogentag in Deutschland hätte ich mir persönlich natürlich gewünscht, dass es noch ein bisschen größer ist. Wenn man so ins benachbarte Ausland schaut, dann ist dort teilweise doch schon sehr, sehr viel mehr los. Gerade spannender Punkt, was viele mir berichtet haben, war der Genealogentag in Schweden, wo jüngst gerade gut 5000 Genealogen zusammengekommen sind, um über unser liebstes Hobby zu philosophieren. Das ist natürlich schon eine ganz spannende Geschichte, wenn man so viele Leute zusammenbekommt. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn das hier in Deutschland auch nochmal einen Schub geben kann in diese Richtung. Und ich bin gespannt, was das Team für den nächsten Jahr Genealogentag da aufsetzen wird. Ja, aber zurück zum diesjährigen Genealogentag. Es gab natürlich eine Vielzahl von Ausstellern, die da waren, unter anderem einige Vereine, die ausgestellt haben, Verlage waren vor Ort, haben ihre Literatur ausgestellt. Man konnte natürlich auch fleißig kaufen. Der ein oder andere kommerzielle Anbieter war wieder vor Ort, es war MyHeritage da, es war Genzub da, ein neuer Aussteller oder neuer Anbieter aus Österreich, der aktuell ja kurz vor der Beta-Phase steht, kann ich später nochmal ein bisschen verlinken dazu. Sieht ganz spannend aus, was die Kollegen da vorhaben und ja, lassen wir uns überraschen. Genianet war da aus Frankreich mit einigen Leuten, haben auch einen eigenen Vortrag gehalten, wo sie ja das System, das Portal Genianet vorgestellt haben und das, was sie demnächst noch so produzieren wollen. Gerade das Thema natürlich mobile Apps, wo im Moment ganz, ganz viele hingehen. Ähnlich wie, ihr kennt es vielleicht von Billion Graves oder von Find a Grave, die haben jeweils eine App für Smartphone, wo man entsprechend die Friedhöfe fotografieren kann und dann mit Geokoordinaten die Fotos direkt gespeichert werden und dann zum Online-Indexieren der gesamten Fotos aufs Portal geladen werden können und man praktisch wie im Crowdsourcing diesen Friedhof da indexieren kann. Ein ganz spannender Stand, fand ich auch, war das Thema Berufsgenealogen. Von der Grundidee finde ich sehr, sehr gut. Ist leider, so fand ich zumindest, etwas untergegangen. Es ging darum, um eine professionelle Auskunftsecke, frag den Profi sozusagen, dort mal aufzusetzen. Man hatte praktisch ja einen kleinen Stundenplan aufgesetzt, zu welcher Zeit welcher Profi dort am Platz der Berufsgenealogen zur Verfügung stand, um Fragen zu beantworten. So, dass sich praktisch auch Forscher, die vielleicht ganz spezielle Fragen haben und dort mal an die Profis aus der kommerziellen Ecke fragen konnten, was denn da an der Stelle vielleicht sinnvoll ist oder wie man dort weiterkommt mit seinen eigenen Forschungen. Es gab parallel zur Veranstaltung drei Vortragsräume. Einer war direkt im Ständehaus in Kassel und zwei weitere Lokalitäten, die ganz in der Nähe waren, also mit einem kurzen Fußweg recht gut zu erreichen waren. Wie gesagt, es gab einen Vortrag von Genianet, es gab der vom Verein für Computergenealogie, gab es einige Vorträge. Hans-Hermann Göbel hat einen Vortrag gemacht über Glasmacherfamilien. Es gab noch viele andere interessante Dinge, die vielleicht in die Richtung ein bisschen lokalere Geschichte gegangen sind. Und das, was natürlich viele oder wo viele drauf gewartet haben, was ja im Vorfeld auch bei vielen berichtet wurde, das Kirchenbuchportal Archion hat sozusagen auf dem Genealogentag seine Beta-Phase gestartet. Das Ganze startete mit einem Vortrag, der vormittags irgendwann gelaufen ist, wo das Portal ganz grundsätzlich vorgestellt wurde, was es kann, was man machen kann, was man eigentlich wirklich dort erwarten kann, und die Beta-Phase wurde dann am späten Nachmittag mit einem obligatorischen Knopfdruck auf den roten Knopf gestartet, und ab dann wurden die ersten E-Mails mit Einladungen zur Beta-Phase verteilt. Ich sagte es eingangs schon, für mich sind Genealogentage auch immer ein ganz tolles Treffen, viele Leute wiederzusehen, sich mal Auge in Auge zu unterhalten und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend, und ja, mir macht es immer sehr riesen Spaß, euch und alle anderen dort zu treffen und miteinander zu plauschen. Ja, was ich auch nicht vergessen darf zu erzählen, ist natürlich das Twitter-Treffen bzw. das Social-Media-Treffen. Ich hatte es ja ganz groß angekündigt hier. Wir machen ein Tweet-Up in Kassel vor der Social-Media-Wall, die wir da installiert hatten. Also für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist, kurz erklärt, eine Social-Media-Wall ist praktisch eine Wand, wo Einträge aus sozialen Netzwerken projiziert werden. Alle, die gerne wollten, konnten unter einem bestimmten Hashtag, das sind diese Begriffe, angeführt von einer Raute und einem kleinen Begriff, in dem Fall Hashtag war 66DGT14, konnte man dort was posten, bei Twitter, Facebook und Ähnlichem. Und die Einträge wurden dann in chronologischer Reihenfolge dort an die Wand projiziert, so dass praktisch man zum einen sehen konnte, wer ist denn eigentlich da, wer berichtet über den Genealogentag und was denn so los ist. Und das nutzt man eigentlich auch ganz gerne dafür, um eben ein entsprechendes Tweet-Up zu machen, sich mit netten Leuten zu treffen. Und ich habe bisher immer nur von gelesen, darum habe ich gesagt, ich muss das unbedingt selber mal probieren. Habe auch diesen Termin aufgesetzt, und habe mich dann selber verquasselt und habe halt den Termin verpennt an der Stelle. Es haben sich einige Leute getroffen und mir blieb es dann nur noch übrig, hinterher ins Café zu spurten, damit ich noch ein bisschen hier miteinander sprechen konnte. Ja, ihr merkt, mir hat es viel Spaß gemacht und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, auch mal einen Genealogentag zu besuchen. Ich denke, eine der größeren Veranstaltungen, die als nächstes geplant ist es in Deutschland, ist Anfang 2015 der Genealogentag, der auch alle zwei Jahre stattfindet in Altenberge. Kann ich auch nochmal verlinken im Blogpost. Da gibt es schon zwei, drei Informationen bezüglich Termin und Ähnliches. Und dann natürlich der 67. Deutsche Genealogentag, der 2015 in Gotha stattfinden wird. Was ich sehr schön fand und sehr gut finde, ist, dass das Team des Genealogentag habe ich auch dieses Jahr schon in Kassel angetroffen. Man scheint sehr engagiert zu sein, dass man da etwas Großes auf die Beine stellen möchte. Es gibt ein Partnerland, das ist in dem Fall Schweden, wo ich gerade schon berichtet hatte. Da haben die einen sehr großen Genealogentag. Man möchte das Programm sehr straff und gut organisiert auf die Beine stellen. Und ja, wenn es ein bisschen in die Richtung geht, dann kann man sich wirklich sehr gut drauf freuen und man sollte sich der Termin für den 67. Genealogentag in Gotha schon mal frei halten. Ein Interview mit Dr. Tobias Herrmann vom Bundesarchiv in Koblenz. Heute bei mir im Interview Dr. Tobias Herrmann vom Bundesarchiv, hauptsächlich zuständig für den Bereich des Sonderportals zum Ersten Weltkrieg. Hallo und herzlich willkommen, Herr Herrmann.
Hallo, Herr Kracke, danke schön. Ja, es freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mal ausführlich über das Portal zu sprechen. Und vielleicht fangen Sie einfach zum Anbeginn des Interviews einfach mal so an, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wie Ihr Aufgabengebiet da beim Bundesarchiv, was da alles dazugehört, damit man sich eine kleine Vorstellung davon machen kann.
Ja, gerne. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ich bin tätig im Grundsatzreferat des Bundesarchivs, das eine ganze Menge Aufgaben hat. Archivfachliche Grundsatzangelegenheiten ist der Oberbegriff, dazu fällt unter anderem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und dazu gehört auch die fachliche Pflege des Internetauftritts. Mhm. Und in diesem Kontext ist dieses Portal Erster Weltkrieg entstanden, das also von uns mitbetreut wurde. Mhm. Ich habe auch noch ein paar andere Aufgaben, die so dazukommen. Vielseitige Tätigkeit, internationale Beziehungen fallen hier noch mit rein. Ein paar archivrechtliche Dinge, aber der Schwerpunkt liegt auf der Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, okay. Ja gut, Sie haben es gerade schon erwähnt, dieses Sonderportal, was ja auch so einer der Grundauslöser war für dieses Podcast-Interview. Es gibt jetzt seit, ich weiß gar nicht genau, seit gut 2 Monaten gibt es mittlerweile, glaube ich, ein Sonderportal, natürlich zum 100 Jahre Ersten Weltkrieg, was ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Vielleicht können Sie einfach mal grundsätzlich erzählen, wie kam es zu diesem Portal oder woher stammte diese Grundidee?
Ja, Sie haben recht, das ist also pünktlich zum Attentat von Sarajevo, 100 Jahre danach freigeschaltet worden, Ende Juni, Anfang Juli. Und natürlich, der Erste Weltkrieg ist schon seit einiger Zeit in aller Munde und die Bundesregierung insgesamt war interessiert daran, dass sich die Bundesbehörden, die damit zu tun haben, auch positionieren und auch das Bundesarchiv selbst hat das natürlich schon länger im Blick gehabt, dieses Jubiläum. Es kamen also 2 Dinge zusammen. Zum einen die zunehmende und nachvollziehbare, berechtigte Erwartung der Öffentlichkeit, Archivgut nicht nur in Papierform in den Lesesälen zur Verfügung zu stellen, sondern auch digital bzw. digitalisiert. Dieser Erwartung wollten wir begegnen und das haben wir verbunden mit diesem Jubiläum oder diesem Gedenktermin. Mhm. Und haben uns dann schon, die Planung ging vor etwa 2-3 Jahren los, vorgenommen, konkret mal zu beginnen mit einer systematischen Digitalisierung von Beständen, die einen Bezug zum Ersten Weltkrieg haben und die dann in so einem Portal konzentriert zu präsentieren. Mhm.
Gut, das Ganze sieht natürlich auch noch entsprechend optisch sehr, sehr nett aus. Also gerade wer sich heute mit dem Kontext Erster Weltkrieg auseinandersetzt, findet da so wirklich eine Vielzahl von interessanten Dingen, die da jetzt digital zur Verfügung stehen. Das sind auch alles Dinge, die jetzt speziell praktisch für das Portal digitalisiert wurden oder das sind Dinge, die eigentlich nur zusammengestellt wurden für das Portal?
Eher Letzteres. Also die Digitalisierung wird sowieso eine der Kernaufgaben werden oder es hat schon begonnen, eine der Kernaufgaben zu sein. In welcher Art und Weise man das präsentiert, ist erstmal zweitrangig, würde ich fast sagen. Wichtig ist, dass man startet, dass man beginnt, wenigstens mit einem Teil seiner Bestände, die Digitalisierung. Sie haben recht, ich freue mich, wenn Sie auch den Eindruck haben, das ist ein recht frischer, angemessener Auftritt. Das ist ja bei Internetseiten so, dass sie leider hoffnungslos schnell wieder überaltet sind. Also unser eigener Hauptinternetauftritt, der liegt noch gar nicht so lange zurück, die damalige Erfrischung 2010, haben wir den in dieser Weise freigeschaltet und der mutet jetzt schon wieder nicht mehr ganz zeitgemäß an. Und deswegen haben wir uns gedacht, gut, wenn wir jetzt also mit der Digitalisierung von Beständen unterschiedlicher Archivtypen auch zum Ersten Weltkrieg beginnen, dann wollen wir das auch in einem zeitgemäßen Layout präsentieren, das vielleicht dann auch Vorbild sein kann für eine Überarbeitung möglichst bald des gesamten Internetauftritts.
Ja.
Aber wichtig war vor allen Dingen, einzusteigen in die Digitalisierung, also schon mal eine signifikante Anzahl an Archivalien digitalisiert zu haben und das jetzt noch in so einem besonderen Portal zu präsentieren. Das war also eine zusätzliche Idee und Herausforderung. Die müssen wir analysieren, wie es ankommt, ob es Vorbild sein kann, vielleicht auch für künftige Portale zu ähnlichen Terminen oder vielleicht sogar auch als Vorbild für eine Neugestaltung des Gesamtinternetauftritts, wo die Dinge dann wieder hin zurückfließen.
Mhm. Mhm. Wenn wir uns das Portal jetzt anschauen, gibt es da eine Zielrichtung, wo Sie sagen, eigentlich ist das Portal für dieses Publikum gedacht, ich sag mal für für die eigentliche Öffentlichkeit? Ist es vielleicht speziell für Lehrer, Geschichtsinteressierte, oder gab es da einen speziellen Fokus, auf den Sie da Wert gelegt haben?
Ja, es gibt so diesen Begriff der interessierten Öffentlichkeit, der trifft es vielleicht hier. Also wir waren uns darüber bewusst, dass wissenschaftliche Werke, wenn sie Erfolg haben wollen auf dem Markt und wenn sie rezipiert werden wollen, frühzeitig schon längst geschrieben sein müssen. Zum August 2014, Christopher Clark ist sehr früh erschienen, Münkler und andere sind bald gefolgt. Die lagen alle schon vor, als die 100 Jahre wirklich kamen. Und das war klar, dass wir diese Experten natürlich nicht mehr erreichen würden über dieses Portal. Mhm. Wir haben jetzt vor allen Dingen die Personen im Blick, die sich auch durch die große Berichterstattung in den Medien angesprochen fühlen, sich für das Thema Erster Weltkrieg interessieren und auch die Ruhe und die Neugier haben, eben nicht nur das zu rezipieren, was einem vom Fernsehen oder von den Zeitungen oder vom Internet als Text oder als Bilder präsentiert werden, sozusagen schon verarbeitet, sondern die sich durchwühlen möchten bis zu Quellen, die selber mal einen Einblick bekommen möchten von zeitgenössischen Bildern, von zeitgenössischen Schriftstücken, von zeitgenössischen Filmen. Und die versuchen wir mit diesem Portal zu adressieren. Das ist klar, dass wir da nicht alle 80 Millionen der deutschen Bevölkerung erreichen, aber eben auch nicht nur die Wissenschaftler, sondern eben einen Bereich, der ein Interesse an der Geschichte des Ersten Weltkriegs hat und auf relativ niedrigem, und das meine ich gar nicht abschätzig, sondern als möglichst einladendem Niveau, sage ich mal, sich mit wenigen Mausklicks zu hochinteressanten Quellen durchklicken kann, die bisher eben der Öffentlichkeit noch nicht zur Verfügung standen.
Ja, ja, genau, da wären wir eigentlich auch schon bei dem Punkt, was bietet das Portal? Also wenn man anfängt, ist es wirklich eine ganz schöne Flut, was es da gibt, beziehungsweise es gibt ja auch diesen einen Überblick, wo es dann digitalisierte Bestände, Bilder, Filme, Tonaufnahmen gibt. Vielleicht können Sie das einfach mal ausführen, woher dieses stammt oder ob da vielleicht auch aus Ihrer Sicht besondere Schmankerl bei sind.
Ja, gerne, ja. Also das spiegelt so ein bisschen die Vielfalt unserer Bestände. Im Archiv denkt man in erster Linie an Akten, gerade in einem halbwegs modernen Archiv, wie es das Bundesarchiv ist, das ja vor allen Dingen Unterlagen des 20. und 21. Jahrhunderts aufbewahrt. Die nehmen auch einen wesentlichen Bestandteil ein. Das sind bei uns die sogenannten digitalisierten Bestände, also Schriftgutbestände. Aber im Bundesarchiv werden eben auch viele andere Archivalientypen aufbewahrt, die man vielleicht auf Anhieb gar nicht so im Blick hat. Dazu gehören eben die Fotos, die Bilder, die Filme oder auch die Töne, von denen nur wenige aus der Zeit des Ersten Weltkriegs vorliegen, die aber jetzt auch bei uns angehört werden können. Ein besonderes Schmankerl aus meiner Sicht ist die Archivalien-Kategorie, die wir ganz unten auf der Seite finden, wenn man sich bis unten durchscrollt, dann aber die ganze Breite füllen, das sind die Panoramabilder. Ich finde, also die Panoramabilder wurden erstellt meistens aus den Schützengräben heraus, mit Aufnahmen etwas oberhalb der Schützengräben oder auch aus Zeppelinen, die dann einzelne Aufnahmen gemacht haben und die zu Rundbildern zusammengefügt wurden. Und die können wir hier in einer Qualität und in einer Größe und Schärfe sehen, wie sie vor 100 Jahren gar nicht denkbar gewesen wäre. Das würde ich also den Besuchern der Seite besonders ans Herz legen, sich mal in diese Panoramabilder hineinzuklicken und rein und raus zu zoomen, die Beschreibungen, die Bilder selbst sich anzuschauen. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit, wo der Vorteil der Digitalisierung besonders deutlich wird.
Mhm. Klar, da sind natürlich ganz andere Details zu erkennen, als es wirklich auf den kleinen Originalbildern wahrscheinlich tatsächlich richtig, möglich gewesen
wäre. Richtig, wenn Sie das im Lesesaal eingesehen haben, dann haben Sie ein relativ schmales Stück. Und dann müssen Sie mit einer Lupe rangehen, um Details zu erkennen. Und jetzt können Sie das bequem mit der Maus großzoomen an der Stelle, wo Sie das möchten, oder eben auch zurückzoomen, wo Sie den Überblick haben. Also da werden auch weitere Typen wie Karten, militärische Karten zum Beispiel, oder Pläne folgen. Also die Digitalisierung von Großformaten wird auch jetzt ab diesem Herbst in größerem Stil anlaufen. Und hier, glaube ich, wirklich hat die digitale Darstellung ganz entscheidende Vorteile.
Auf jeden Fall. Sie wissen ja, im Podcast geht's ja, ist ja eigentlich die Fachrichtung, die Genealogie, Ahnenforschung, Familienforschung. Es gibt ja auch hier einen Bereich, der da heißt Urgroßvater im Ersten Weltkrieg, Hilfe bei der Ahnensuche. Was versteckt sich denn dahinter?
Ja, da verstecken sich besonders Informationen, weil wir natürlich begreiflicherweise sehr viele Anfragen erhalten. Zuletzt war das vor allen Dingen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, jetzt aber auch verstärkt zur Zeit des Ersten Weltkrieges. wo Personen nach ihren Vorfahren fragen, was haben sie an Unterlagen über meinen Urgroßvater, ist es häufig, oder Urgroßonkel, Großvater, wie auch immer. Und da möchten wir schon über das Portal möglichst viele Personen informieren, was man beim Bundesarchiv erwarten kann, aber auch was man nicht beim Bundesarchiv erwarten kann, sondern möglicherweise woanders, wenn überhaupt. Mhm. Also die Überlieferung zum Ersten Weltkrieg hat sehr gelitten, eben in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als das Heeresarchiv oder Reichsarchiv in Potsdam durch einen Bombenangriff zerstört wurde. Alles, was in zentraler Überlieferung, nein, nicht alles, aber viel, was in zentraler Überlieferung zum Ersten Weltkrieg dort aufbewahrt worden war, ist zerstört worden. Deswegen ist im Bundesarchiv nur noch ein Überlieferungsrest, aber ein beachtlicher Überlieferungsrest vorhanden. Mhm. Die Schwierigkeit beim Bundesarchiv ist aber auch, dass das Bundesarchiv nun eben vor allen Dingen die staatliche Perspektive einnimmt. Das heißt, die Unterlagen übernimmt und aufbewahrt, die durch staatliches Handeln, vereinfacht gesagt, entstanden sind. Insofern weniger Briefe, persönliche Gedanken, die sich Einzelpersonen notiert haben vielleicht oder nach Hause geschrieben haben aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Das mag in Einzelfällen in Nachlässen bei uns vorkommen, aber insgesamt sind persönliche Dokumente im Bundesarchiv eher wenig zu erwarten. Und über die Seite Urgroßvater im Ersten Weltkrieg versuchen wir, die Besucher der Seite zu informieren, wo sie vielleicht stattdessen fündig werden können.
Also wirklich so ein Einstieg, der in verschiedene Richtungen führen kann. Einmal generell was über die Geschichte zu erfahren oder vielleicht auch weitergeleitet zu werden, wo es Detailinformationen zu meiner persönlichen Familie gibt.
So ist es. Wir bieten konkrete Adressen an. Unter diesem Kapitel Familienforschung haben wir PDF-Dokumente reingestellt mit Adressen, an die man sich auch wenden kann und nachfragen kann nach Unterlagen zur eigenen Person. Aber wir bieten schon auch Erfahrungsberichte insofern an, also Beispiele von Gefechtsberichten zum Beispiel präsentieren, die zwar aus einer amtlichen Warte geschrieben wurden, aber doch, glaube ich, auch erkennen lassen, wie sich die Soldaten in der beschriebenen Situation gefühlt haben.
Ja, auf jeden Fall interessant, gerade wenn man sich vielleicht mit der eigenen Familie beschäftigt an der Stelle und weiß, da hat jemand, ob es jetzt der eigene Großvater war oder vielleicht ein Onkel, dort in der Zeit gekämpft, um diesen Gefechtsberichten oder so, wirklich mal einen Eindruck zu gewinnen, wie es damals wirklich zugegangen ist.
Ja, so ist es, ja.
Ein weiterer, denke ich, interessanter Punkt, der mir zum Beispiel auch gleich aufgefallen ist, ist das Thema Rechercheanwendung. In Venio heißt diese Rechercheanwendung. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Sie ist nun nicht speziell für den Ersten Weltkrieg, sondern ist eher eine generelle Anwendung vom Bundesarchiv. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen, was man hier recherchieren kann.
Ja, sehr gerne. Das fiel jetzt auch zeitlich ungefähr zusammen, dass wir diese Rechercheanwendung online gestellt haben, ebenfalls Ende Juni mit der Präsentation des Portals zum Ersten Weltkrieg. Das ist auch kein Zufall, aber die Entwicklung von Invenio geht also schon viele Jahre zurück und das war schon lange ein großes Ziel des Bundesarchivs, den größtmöglichen Anteil von Informationen über Archivgut auch online zur Verfügung zu stellen, dass also die Benutzerinnen und interessierte Personen von außen nicht nur das Bundesarchiv anschreiben müssen oder in den Lesesaal kommen müssen, um zu erfahren, was wird hier aufbewahrt, sondern eben auch vom Schreibtisch aus schon sehr detaillierte Informationen bekommen. In der Tat, die Informationen in den Venio beschränken sich nicht auf Unterlagen zum Ersten Weltkrieg, sondern geben einen Gesamtüberblick über die Bestände des Bundesarchivs. Und wir nennen das Erschließungsinformationen, das heißt so viel wie Beschreibungen zu den vielen Akten, zu dem Schriftgut, was wir im Haus haben. Also ein Titel, so eine Art Inhaltsverzeichnis, wir geben ein Enthältvermerken hervor, was möglicherweise Besonderes an besonderen Stücken innerhalb einer Akte zu erwarten ist. Jede Akte hat eine Signatur, durch die sie identifizierbar ist, eine Laufzeit wird angegeben und all diese Informationen werden in den Venio zusammengeführt. Mhm. Das große Plus ist auch, wir haben früher als Archivare oft in Findbüchern gedacht, das heißt, man hat einen Bestand, beispielsweise die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Man hat Unterlagen zu diesem Bestand, beschreibt sie und wenn alle Unterlagen beschrieben sind, haben wir ein fertiges Findbuch und das wird dann präsentiert. Mhm. Es gibt aber nun sehr viele, gerade in unserer Koblenzer Abteilung Bundesrepublik, sehr viele Bestände, die wachsen immer weiter an. Die Bundesministerien arbeiten ja weiter, es kommt immer mehr Schriftgut dazu, die Bundesbehörden insgesamt auch. Und wir möchten nicht warten, bis ein Bestand wirklich abgeschlossen ist, sondern quasi tagesaktuell die Informationen, die wir über diese Unterlagen zusammengestellt haben, dem Benutzer zur Verfügung stellen. Das bietet Invenio, also alles das, was der Archivar an Beschreibungen am Vortag eingegeben hat, findet man am nächsten Tag in Invenio, sofern keine Schutzfristen oder sonstigen Rechtebeschränkungen dagegen sprechen.
Ja, also es ist wirklich praktisch ein lebendes System. Heißt, Sie haben auf der einen Seite den heutigen Ist-Bestand komplett schon einmal übertragen und alles, was kontinuierlich neu hinzukommt, ist auch wirklich praktisch direkt am Folgetag für den Nutzer im Internet verfügbar.
Genau, sofern es eben keine Informationen sind, auf denen noch Schutzfristen liegen, also bei personenbezogenen Akten gelten zum Beispiel so besondere Schutzfristen und da kann schon die Nennung einer Person zu viel sein sozusagen, solange die Person nicht 30 Jahre verstorben ist, je nachdem in welchem Kontext. Aber das ist genau das Prinzip, dass wir so schnell wie möglich die Informationen über die Unterlagen, die wir haben, bereitstellen möchten und Invenio bietet eben das zusätzliche Plus, dass man nicht nur darin recherchieren kann, in diesen Informationen, sondern auch schon Akten bestellen kann von zu Hause aus, wenn man sich registriert und dann den Besuch damit optimal vorbereiten kann. Und dass eben die Unterlagen, die digitalisiert vorliegen, über Invenio schon abgerufen werden können. Die liegen dann bei uns im digitalen Magazin, wie wir das nennen. Das ist mit Invenio verknüpft und verstärkt finden wir das im Bereich Erster Weltkrieg. Wenn also eine Akte schon digitalisiert ist, dann brauchen Sie gar nicht mehr in den Lesesaal zu kommen, sondern können von zu Hause aus aus Invenio raus im Kontext, im Beschreibungskontext die Akte durchblättern.
Okay, also heißt, wir haben eigentlich zwei Gruppen. Wir haben einmal das klassische Archiv-Findbuch, wie Sie es eben beschrieben haben, wo wir eigentlich in Invenio das Register durchsuchen, wo wir die Informationen finden und eben einen Besuch vorbereiten können. Und die Alternative ist, wenn ich Glück habe, ist der Bestand komplett digitalisiert und ich kann es am heimischen PC aufrufen.
Ja, so ist es. Und das wird immer mehr. Also wir müssen da bei den Zahlen schon realistisch bleiben. Aber also wir haben zum Beispiel jetzt zum Ersten Weltkrieg knapp 6.000 Akten digitalisiert. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, finde ich. Und die ergeben über 1 Million Images dann, also Seiten oder Doppelseiten. Ist auch schon eine ganze Menge. Aber wenn wir unsere Gesamtbestände umrechnen, dann kommen wir eben auf 16 Millionen Images ungefähr. 16 Millionen Akten, also wir haben weniger als 1 Promille bisher digitalisiert und trotzdem schon eine beträchtliche Zahl. Das wird anwachsen eben in den nächsten Jahren. Nur das sage ich auch, um die Erwartungen zu dämpfen oder um die Verwirrung zu erklären, wenn jemand in den Video lange sucht und sich wundert, dass er keine Digitalisate angeboten bekommt. Es ist einfach bisher nur ein Bruchteil. Und das wird eine Arbeit für Jahrzehnte sein, aber immer mehr wird dieses System mit Digitalisaten angefüllt werden.
Ja, gut, das ist sicherlich auch ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, der da aufkommt, gerade um eine gescheite digitale Reproduktion davon zu erstellen, fallen sicherlich doch immense Kosten an der Stelle an. Passiert das direkt im Archiv oder werden die Archivalien irgendwie zu einer Spezialfirma dafür gegeben?
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, haben Sie völlig recht. Die bisherigen Erschließungstätigkeiten, die macht ein Archivar an seinem Schreibtisch, da braucht im Prinzip keine zusätzlichen Kosten für. Und die Digitalisierung, die pflegen wir außer Haus zu geben an Firmen, die darauf spezialisiert sind und die das auch gleichermaßen gründlich und schnell machen, weil wir natürlich, ich habe Ihnen die Zahlen genannt, da auch darauf angewiesen sind, dass wir schnell eine große Anzahl digitalisieren können und trotzdem erstens aktenschonend digitalisieren, und zweitens auch natürlich in hoher Qualität. Und insofern vergeben wir das normalerweise an Firmen. Das setzt aber auch voraus, dass Geld da ist. Und auch das Vorhalten verursacht natürlich Kosten. Also wenn Sie einen großen Speicher haben, dann muss der auch finanziert, gewartet und gepflegt werden. Das muss man immer im Blick haben. Also es ist in der Tat nicht damit getan, einfach nur wie früher eine Akte in den Karton zu legen und da klappt man den Karton 100 Jahre später auf und kann die Akte normalerweise genauso wieder rausnehmen und lesen, sondern Digitalisierung verursacht Kosten, die Digitalisierung und das Speichern.
Ja.
Aber es führt kein Weg dran vorbei und ich hoffe, dass das auch den Geldgebern bewusst ist.
Ja, ich denke schon. Also wenn ich mir den Nutzen vorstelle und der Trend geht ganz klar in diese Richtung an allen möglichen Stellen, wird digitalisiert, gerade im Bereich der Familienforschung? Ist das irgendwo ein großes Thema, dass es gibt ja zum Beispiel gerade einen Weg für ein Portal von Kirchenbüchern, die digitalisiert werden.
Ja.
Es gibt große kommerzielle Anbieter, die sowas machen. Ich denke, das ist schon der zukunftsweisende Weg. Und ja, ich persönlich freue mich, dass es diese Anwendung an der Stelle gibt. Es ist auf jeden Fall ein Mehrwert, wo man vorbeischauen sollte und gucken, was man vielleicht für seine eigene Familiengeschichte anreichern kann.
Ja.
Wenn es nicht für die direkte Person ist, aber vielleicht für die Geschichte oder die Lebensumstände drumherum, wie diese Personen zu dem Zeitpunkt gelebt haben.
Ja, wobei ich an der Stelle gerne noch ergänze, also wenn Sie sozusagen enttäuscht sind, dass Sie bei einer Personensuche in den Venio nicht zu Ihrem Vorfahren oder zu der Person, für die Sie sich interessieren, finden, es lohnt immer noch eine Anfrage bei uns, bei den Experten, bei uns im Haus, bei den Benutzungsteams, die erstens natürlich viele Ideen haben, an welchen Stellen, die vielleicht noch nicht in den Venio verfügbar sind, man trotzdem suchen kann, die eben auch über Bestände und über Erschließungsinformationen suchen können, die noch nicht in den Venio dargestellt werden, weil sie noch rechtebehaftet sind, die also aus datenschutzrechtlichen Gründen noch nicht online zur Verfügung stehen, aber auf Nachfrage eben durchaus überprüft werden können, die auch in Karteien, die noch nicht digitalisiert sind und deswegen noch nicht online bereitstehen, recherchieren können. Also man sollte sich nicht dadurch leiden lassen, wenn ich etwas in den Venio nicht finde, ist es auch nicht da.
Sondern
es lohnt immer eine zusätzliche Anfrage beim Bundesarchiv, wo unsere Kolleginnen und Kollegen dann schauen können, ob sie nicht doch eine Spur noch finden. Das wäre schade, wenn man es versäumt.
Ja, richtig. Wenn Sie gerade ansprechen, diese persönliche Anfrage, mit was für einem Kostenfaktor muss man bei sowas in etwa rechnen?
Primär erstmal mit gar keinem.
Okay.
Es hängt dann ein bisschen von der Art der Benutzung ab und von dem Ergebnis.
Ja.
Also natürlich, wenn Sie eben leider doch keine Unterlagen finden, dann hat sich die Sache schnell erledigt, dann entstehen keinerlei Kosten. Wenn der Archivar Unterlagen ermittelt, dann kommt es darauf an, ist das so eine große Menge, dass es sich lohnt, in das Archiv zu kommen. Auch das ist kostenlos, abgesehen von der Anreise. Also die Benutzung im Archiv kostet keine Eintrittsgebühr oder ähnliches. Wenn Sie Kopien oder Reproduktionen anfertigen lassen wollen, dann fallen dafür Gebühren an. Auch diese Aufgabe haben wir ausgelagert und das machen Sie dann wickeln Sie über eine Firma ab, die dann pro Reproduktion eine bestimmte Summe verlangt. Theoretisch besteht die Möglichkeit, ausführlicher recherchieren zu lassen, auch durch die Archivare. Das wird aber in der Praxis kaum durchgeführt, weil normalerweise also die Benutzung durch den Interessenten selbst das angemessene ist.
Ganz
also
klar.
Und auch wir einfach mit unserem Zeit, mit unseren Ressourcen haushalten müssen. Wir haben also leider nicht die Möglichkeit, für jede einzelne Anfrage jetzt wirklich stundenlang die Akten durchzusehen und zu analysieren, sondern wir müssen uns, tun das aber auch professionell, beschränken uns im Wesentlichen darauf, die Unterlagen zu ermitteln, die relevant sind, das Ergebnis dann zu präsentieren und dann dem Benutzer eben mitzuteilen, also die und die Unterlagen liegen vor, da können Sie jetzt Kopien rausbestellen oder kommen Sie und schauen Sie sich an. Das halte ich immer für die nach Möglichkeit beste Variante, weil jeder für sich selbst am besten entscheiden kann, welche Unterlagen sind für mich die interessanten und die kann er dann möglicherweise auch noch als Reproduktion in Auftrag geben.
Super. Okay, also sehr viele interessante Aspekte und ich kann mich nur dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das einmal
sehr
vorzustellen.
Gerne.
Und ja, ich hoffe, dass viele Interessierte jetzt nochmal auf dem Portal vorbeischauen und vielleicht auch persönlich ins Archiv kommen.
Das würde uns freuen und wir versuchen jedem so gut wie möglich weiterzuhelfen.
Super. Alles klar, ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Herr Krake, gleichfalls.
Bis dann, tschüss.
Jo, tschüss.
So, nun habe ich schon eine ganze Menge erzählt. Ihr habt das Interview gehört und hoffentlich auch einiges Neues erfahren, was mitnehmen könnt, was ihr für eure eigene Forschung verwenden könnt. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch das Übliche zu sagen. Schreibt mir, mailt mir. Ihr wisst, die Mailadresse ist timo@dergenealoge.de. Könnt ihr auf Facebook, Twitter, Google+, wo auch immer, findet ihr mich überall in den sozialen Netzwerken, wo ich auch regelmäßig was schreibe, wo ihr mir Nachrichten schreiben könnt oder einfach nur kommentieren. Und wo wir auch beim Thema Kommentieren sind, es gibt vielleicht eine ganz
ganz hilfreiche Sache, wenn ihr den Podcast über iTunes hört, dann habt ihr den Podcast sicherlich auch über den iTunes Player abonniert, dort im Store. Es gibt dort die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Das hat natürlich für mich zum einen das Feedback, hey, ich weiß, da gibt's Leute, die mögen das, die hören eben gerne zu, was ich hier zu berichten habe, aber unter anderem eben auch, dass der Podcast schneller gefunden wird und vielleicht irgendwann auch mal im iTunes Store ein bisschen an präsenter Stelle zu stehen hat, wo man einfach mal gucken kann und wo neue Interessierte auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, es wird eine spannende Zeit, die nächsten paar Wochen für mich. Es gibt noch ein paar Veranstaltungen. Es gibt in Kassel, bin ich schon wieder, diesmal zum Forschertreffen vom Stolper-Heimatkreis ist dort ein Familienforschertreffen. Das ist an dem Wochenende vom 3. Oktober bis zum 5. Oktober. Ich denke, wer für Kurzentschlossene ist, das immer noch eine Möglichkeit, wo man vielleicht herkommen kann. Ich selber werde dort zwei Vorträge halten. Einmal über das Thema Kids-Genealogie, also über das neue Projekt unter anderem natürlich auch. Die Familienforscher werde ich dort berichten. Und unter anderem werde ich die CompGen-Projekte vorstellen. Also die Vielzahl an Projekten, die dort beim Verein für Computergenealogie verfügbar sind, was man sich da, ja, wo man überall suchen kann, wie man vielleicht ideal suchen kann und was für verschiedene Arten von Quellen dort im Portal angeboten werden. Damit das alles nicht langweilig wird, habe ich die Woche drauf schon direkt einen Termin. Und zwar fahren wir auch vom Verein für Computergenealogie zur Familie Ment nach Leiden in die Niederlande. Das Event findet am 8. Oktober statt und ist sozusagen der Genealogentag in den Niederlanden. Findet, ja, ich glaube jetzt immer im Zweijahresrhythmus findet das Ganze statt. Kann ich hier auch nochmal verlinken bei mir im Blog. Eine kleine Adresse, wo man da ein paar Informationen findet. Und ja, wer vielleicht Vorfahren in den Niederlanden hat, für den ist das Ganze ganz interessant. Sehr interessant wird es dann auch nochmal den Tag davor, nämlich am 7. Oktober. Da findet die Genovium statt, auch ebenfalls in Leiden. Das ist so ein kleiner Vorevent und richtet sich eigentlich, ja, ich sag's mal, in die Richtung Technologie und Genealogie, um das Thema zu vermischen, und soll sich eigentlich eher in die Richtung Entwickler und Ähnliches richten. Heißt, wo ich auch im Auftrag des Vereins für Computergenealogie wiederum einen Vortrag halten kann über das GOV, derselbe Vortrag, den ich auch schon auf der RootsTech gehalten habe, wo man ein bisschen berichten kann, was wir hier machen. Und ja, es zeichnen sich schon spannende Dinge ab, die wir vielleicht zusammen mit den Niederlanden machen können. Ja, also für mich wird es nicht langweilig die nächste Zeit. Und bis dahin könnt ihr euch schon mal drauf freuen, was im Oktober-Podcast kommen wird, denn ich habe schon diese Woche ein Interview geführt mit Herrn Harald Müller-Bauer vom Kirchenbucharchiv, also später Archion, habe ich schon aufgezeichnet, und das wird die Oktoberfolge. Ja, dann freut euch drauf, ich wünsche euch eine gute Zeit, viele Forschungserfolge, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Ein Wesen, das verachtet seinen Stamm, kann nimmer fest begrenzt sein in sich selbst. Shakespeare, König Lear.